Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Das Kürzel RAG kann man unterschiedlich auflösen. Anleger denken wahrscheinlich zuerst an den Bergbaukonzern Ruhrkohle AG, Fans von deutschem Hip-Hop aber an die Ruhrpott AG. Wir erinnern uns, in den späten 90er Jahren erlebte Deutschrap einen regelrechten Boom, lange bevor es mit dem Gangster- und Macho-Rap losging, der bis heute tonangebend zu sein scheint. Und eine Hip-Hop-Crew aus dieser Zeit gilt bis heute als stilprägend und sehr einflussreich, nämlich RAG. Obwohl sie nie richtig im Mainstream ankam und auch nur 2 Alben veröffentlicht hat. Das erste, Unter Tage, wird bis heute regelmäßig als Meilenstein gefeiert, als Verbindung von Rap und Poesie. Kurz nach der Jahrtausendwende ging RAG getrennte Wege nach dem zweiten Album und Anfang 2018 ging sie noch einmal auf Tour zum Jubiläum von Unter Tage. Kulturjournalist Julian Brimmers hat dieses Wiedersehen dokumentiert und erzählt die Geschichte der Band in seinem ersten Film We Almost Lost Bochum. Und jetzt ist er bei uns im Corso-Gespräch. Willkommen.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr.
Herr Brimmers, was war denn oder gab es eine persönliche Motivation für diesen Film? Sie sind Jahrgang 86 und dieses Album, mit dem alles begann, ist von 1998. Da waren Sie 12.
Ja, das stimmt. Ich hatte die Gnade eines älteren Bruders und mein Co-Regisseur Benjamin Westermann, der ist 1,5 Jahre älter als ich, aber der hatte auch die Gnade einer größeren Schwester. Und so kam man dann immer wieder über die Tapes aus dem Freundeskreis der Geschwister an Musik, die man vielleicht noch gar nicht so verstanden hat, aber die einen dann irgendwie geprägt hat. Und also die Motivation ist auf jeden Fall eine sehr persönliche, weil Ben und ich, wir sind befreundet seit der Schulzeit, wir sind zusammen groß geworden und haben diese Musik damals gehört. Es war ein sehr wichtiges Album für uns, weil das so ein bisschen der deutsche Rap war, der unsere Region geprägt hat. Also ich und Ben, wir bekommen beide vom Niederrhein an der holländischen Grenze direkt und die erstgrößere Stadt wäre so Duisburg gewesen eigentlich. Also man kam quasi am Horizont den Industrieschlöten immer näher und das war so der Sound, der das Ganze zusammengefasst hat.
Unter Tage, so heißt es, sei ein Meilenstein des deutschen Hip-Hops. Was macht ihn Ihrer Meinung nach dazu?
Also erstmal, dass das eine bis dahin relativ unerhörte Mischung war aus so einer Melancholie, einer sehr, ja, sehr lyrischen Herangehensweise und musikalisch war das sehr, sehr fertig. Das war ja wirklich die Zeit, in der deutscher Hip-Hop gerade richtig hörbar wurde und sich so von gewissen Klamauk-Tendenzen des Anfangs noch ein bisschen gelöst hat. Man hat sich ausprobiert und auf einmal hatte man die richtigen Geräte und die richtigen Samples und das richtige Know-how. Und das ist so der Zeitpunkt, in dem Unter Tage eigentlich entstanden ist. Und man ist überrascht, dass diese Platte, also die erste Platte von RAG, bis heute sehr gut aufzulegen ist, ohne dass man sich da jetzt total groß schämen muss. Also auch die Jungs selber nicht. Das ist für Musik aus der Zeit noch relativ, ja, ich würde mal sagen, das sind eine Handvoll von Platten, denen man das so zuschreiben kann. Vielleicht macht es auch legendär, dass die sich halt gar nicht, ja, die große Karriere hatten, um sich das kaputt zu machen. Die hatten 2 Platten, die waren super. Und dann weiß man nicht mehr genau, was passiert ist.
Die wissen das ja teilweise selber nicht. Einer von ihnen sagt in ihrem Film, das ist einfach so im Sande verlaufen. Wir haben nicht gesagt, jetzt ist das vorbei, das ist einfach so im Sande verlaufen. Hat sie das überrascht, wie beiläufig dieser Prozess offenbar war und auch wie er geschildert wird?
Überrascht nicht. Ich glaube, das ist ein sehr viel normalerer und häufigerer Weg, wie Banddynamiken auseinandergehen. Der große Streit oder das große, wir müssen unsere Kleinstfirma hier aufgeben, weil wir ja eigentlich eine Geschäftsbeziehung auch sind. Ich glaube, der ist ausgeblieben bei der RAG, weil das noch so in der Professionalisierung war. Ich glaube, dass sogar das ein Grund war, warum die nicht mehr weitergemacht haben, weil die gemerkt haben, okay, jetzt müssen wir uns halt wirklich alle mal individuell entscheiden, wie unser Leben aussehen soll und ob wir dieses Berufsmusikertum wirklich durchziehen wollen, weil wir haben jetzt gerade so den ersten finanziellen, wirtschaftlichen Rückschlag erlebt, so als Band.
Mit dem zweiten Album?
Mit dem zweiten Album, das zu einer Zeit rauskam, als einfach der Deutschrap-Boom vorbei war. Der war ja sehr kurz, ne? Also wir erinnern uns dann an Beginner und Freundeskreis und dergleichen. Aber da sind super viele Bands auf der Strecke geblieben, als diese Blase platzte.
Obwohl es gleich 3 Jahre später mit dem Agro-Rap dann wieder weiterging. Also hatten die auch Pech, ne?
Pech in dem Sinne, aber das ist ja auch eine ganz andere stilistische Ausprägung. Also Deutschrap hat sich ja sehr verändert in den Jahren. Ja, qualitativ mag man das gar nicht beurteilen. Das ist ja auch eine sehr interessante Entwicklung gewesen dann, die darauf folgte. Aber es gab so eine Flaute. Es gab auf jeden Fall eine Flaute, in der auch der Musikindustriemarkt überhaupt kein Interesse mehr daran hatte, deutschen Hip-Hop zu fördern in der Form. Und da haben die sich, glaube ich, alle entschieden, wir machen jetzt das und das und das. Und dass das so ein schleichendes Ende ist, ist eigentlich erklärbar, finde ich.
Die Mitglieder von RAG, das waren Pahel, Afro, Mr. Wiz und Gala. Gala ist 2011 sehr früh gestorben. vielleicht erzählen Sie aber trotzdem, wie ging denn die Lebensgeschichte? Sie erzählten gerade, man musste sich damals entscheiden. Wie ging die Lebensgeschichte von diesen drei anderen weiter?
Ja, das war auch tatsächlich eine der Hauptmotivationen für den Film, weil wir aufzeigen wollten, was passiert eigentlich mit einer Bandgeschichte, wenn die auserzählt ist. Was passiert mit den Bandmitgliedern, die dann 10 Jahre Berufsmusiker waren? Was machen die dann? Den Pachel, den haben wir besucht in Washington D.C., wo er hingezogen ist Anfang der Nullerjahre und mit seiner Frau und da eine Familie gegründet hat in Washington. Der hat dann wieder erstmal auf dem Bau gearbeitet, Rupert-Mentalität mit rübergenommen in die USA und macht weiterhin Musik, eher so vielleicht auf so erhöhter Hobby-Ebene, möchte ich meinen, und Home Improvement und solche Sachen. Und Afro und Wiz wohnen beide in Köln, haben auch beide noch mit Musik zu tun, tagtäglich. Ja, Gala ist Anfang der Nullerjahre nach Berlin gegangen und hat in Berlin einen Hip-Hop-Klamottenladen aufgemacht am Schlesischen Tor. Und das hat dann alles nicht so gut geklappt. Er ist dann nach Bochum zurückgekommen und dann über verschiedene Schicksalsschläge auch ein bisschen vom Weg abgekommen. So.
Das ist eine traurige Geschichte. Also einer seiner Weggefährten sagt ja auch, wenn du in Dortmund der Shit bist, interessiert das in Berlin noch lange keinen. Ne?
Ja, das sagt Stefan Zillus, der war langjähriger Chefredakteur der Juice. Also die Juice, das Hip-Hop-Magazin, die waren sogar ganz nah an diesem Klamottenladen dran mit der Redaktion. Der kannte Gala sehr gut in Berlin. Und der sagt das, und das ist, glaube ich, was viele Leute, die nach Berlin ziehen, irgendwann merken, dass egal mit welchem Vorschusslorbeeren man hinkommt, in Berlin muss man sich dann nochmal neu beweisen, ja.
Und dann haben Sie die Wiederbegegnung auch gefilmt, 2018, ohne Gala dann. Ich fand, dass das auch ernüchternde Bilder waren, wenn die Gruppe ein Konzert gibt in einer Veranstaltungshalle, die einigermaßen kitschig eingerichtet ist, offensichtlich eher für Hochzeiten und andere private Feiern gedacht ist. Irgendwie wirkt das deplatziert, fanden Sie nicht? Wie ging es Ihnen da als Fan?
Naja, wir haben ja sowieso die Fanperspektive ein bisschen ausblenden müssen für unsere Arbeit dort. Aber als wir dann davor standen mit der Kamera, haben wir auch gedacht, wow, das ist jetzt schon wirklich so eine Hochzeitshalle hier im Industriegebiet vor Dortmund. Hoffentlich kommen ein paar Leute. Und die ersten Bilder waren dann auch eher so, okay, Jungs, wer hat das denn hier organisiert? Die Bühne ist sehr klein, das ist alles noch, hat noch diesen rosa Tüll und dergleichen so. Aber der Auftritt war dann Wahnsinn. Also es war rappelvoll auf einmal und der Auftritt, es waren mehrere Bands aus dem Ruhrgebiet, die da gespielt haben. Das war irgendwie ein ganz toller Abend und irgendwie passte das auch, dass es so ein skurriles, leicht unprofessionelles Ambiente hatte.